You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa News für den 20.06. Wir blicken heute auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Da ist nun ein bekannter Neonazi stark tatverdächtig. Wir schauen auf die Hintergründe und die Reaktionen, die es nun auf diese Bekanntmachung gab. Außerdem möchten wir hier einem Spendenaufruf vom Mediennetz Halle noch einmal Raum geben. Es wird außerdem um ein Beratungsportal der mobilen Opferberatung gehen, sowie schauen wir etwas ausführlicher in die sächsische Schweiz, wo trotz rechtem Mainstream aktuell linke schwarz-rote Bergsteiger und Bergsteigerinnen versuchen, ein linkes Zentrum zu etablieren. Das gibt es hier in den Antifa News. Los geht's. Seit dem Wochenende ist bekannt, der Tatverdächtige im Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist ein bekannter Neonazi, Stefan E. Wir schauen im Folgenden auf Hintergründe und Reaktionen.
Schon kurz nach der Tat war die Täterschaft einer Person aus dem rechtsradikalen Milieu als wahrscheinlich erachtet worden. Vor allem, weil sich Walter Lübcke im Jahre 2015 eingemischt hat in Diskussionen um die Aufnahme von Geflüchteten und er sich nationalistischen Tendenzen gestellt hat und deswegen zu einer Hassfigur der radikalen Rechten wurde. Die nun verhaftete Person ist Antifaschisten seit Anfang der 2000er Jahre bekannt. Beteiligte sich an NPD-Auftritten, er war 2007 zum Beispiel in eine Schlägerei von Neonazis mit Antifaschisten verwickelt. Er beteiligte sich aber auch in Dortmund an einem Angriff auf eine Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dabei wurde er festgenommen. Es handelt sich um eine Person, die bereits im Jahr 1993 einen Anschlag durchgeführt hat auf eine Unterkunft für Geflüchtete, nämlich im hessischen Hohenstein-Steckenrod. Er deponierte dort eine Rohrbombe, die von den Bewohnerinnen gerade noch unschädlich gemacht werden konnte, bevor sie explodierte. Die Person war auch vor einigen Jahren Thema im Hessischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Verbrechen des sogenannten NSU, des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Er pflegte Kontakte zum Netzwerk Combat 18, ein Netzwerk, das von Spitzeln verschiedener Behörden und Geheimdienste durchsetzt ist und deswegen seit Jahren von den Behörden, zum Beispiel vom Verfassungsschutz, kleingeredet wird. Er spendete an die AfD, eine Wahlkampfspende zum Beispiel ist belegt im Jahr 2016 für den besonders radikalen AfD-Landesverband in Thüringen. Zudem war er Vorstandsmitglied eines Schützenvereins, eines Schützenclubs. Er hatte also unkompliziert Zugang zu Waffen. Das heißt, jemand, der offenbar zur Neonazi-Szene gehört, der bereits versucht hatte, Menschen mithilfe einer Rohrbombe zu töten, der hat Zugang zu Schusswaffen. Nun am Wochenende hat die Polizei diesen Verdächtigen festgenommen. Es ist eine von 12.700 gewaltbereiten Rechtsradikalen in Deutschland. Und das, nachdem man von Seiten der Ermittlungsbehörden erstmal abgewiegelt hat. Wir schauen hier an dieser Stelle bei den Antifa-Nachrichten ein wenig auf die Reaktionen. Eine bemerkenswerte, vor allem in sozialen Netzwerken auftauchende, war die des Aufatmens, als man davon sprach, dass der Täter aus der radikalen Rechten kommt. Wäre der Täter nicht in extrem rechte Netzwerke eingebunden, dann wäre das keine beruhigende, sondern eine noch beunruhigendere Nachricht. Das hieße nämlich, dass in diesem Land nicht nur die paar 10.000 organisierten Neonazis und Reichsbürger potenzielle Mörder und Mörderinnen sind, nein, dass auch die Zahl von Menschen, die aufgrund ihrer menschenfeindlichen Ideologie jederzeit beschließen können, dass sie genau jetzt im gefühlten Auftrag des selbstdefinierten Volkes töten müssen. Und dass diese Zahl der Menschen, die eine menschenfeindliche Ideologie haben, zu der immer auch notwendigerweise fehlender Respekt vor dem Recht auf Leben anderer gehört, noch weitaus größer ist. Wir schauen auf andere Reaktionen. Christian Bangel schrieb zum Beispiel zur seit Jahren immer wiederkehrenden Frage, ob man denn mit Rechten reden solle.
Was es jetzt bräuchte, wäre eine Schubumkehr. Jetzt wäre der Moment, innezuhalten. Einmal zu fragen, wem die in Wirklichkeit längst existierende erweiterte Toleranz in Richtung Rechts wirklich genutzt hat. Die Zahl der rechtsextremen Gefährder wird jedenfalls nicht kleiner. Deutschland hat nach der Aufdeckung des NSU Jahre verstreichen lassen, in denen die Hilferufe von ethnischen und religiösen Minderheiten ignoriert wurden. Aus Bequemlichkeit, aus Opportunismus, vielleicht auch aus dem rassistischen Gefühl heraus, dass Rechtsterroristen immer noch mehr zu uns gehören, als Leute, die vielleicht ein unbescholtenes Leben führen, aber Erdogan wählen. Vielleicht auch, weil die meisten bisher das Gefühl nicht kennen, sich vor Neonazis fürchten zu müssen. Jetzt aber trifft es auch bürgerliche Politiker. Vielleicht, so bitter das wäre, ändert das etwas. Das muss es nämlich.
So Christian Bangel in einem Artikel in der Zeit. Seit 1971 gab es 12 Entführungen, 174 bewaffnete Überfälle, 123 Sprengstoffanschläge, knapp 2200 Brandanschläge und 229 Morde mit rechtsradikalen Motiven in der BRD. Der Soziologe Matthias Quent macht in der Taz ganz allgemein das politische und gesellschaftliche Klima für den Mord an Walter Lübcke verantwortlich.
Die Gefahr hat zugenommen, insbesondere durch die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses. Es sind im Bundestag Begriffe sagbar und im Feuilleton Dinge lesbar, die früher dem Neonazi-Milieu vorbehalten waren. Das führt zu Legitimationseffekten und auch der Wahrnehmung, man müsse jetzt endlich handeln.
So der Soziologe Matthias Quent in der Taz. In Hessen übrigens, wo Walter Lübcke erschossen wurde, laufen allein 38 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen rechtsradikaler Umtriebe. Noch immer ist nicht geklärt, wer die Frankfurter Anwältin Seda Basar Yildiz angedroht hatte, ihre kleine Tochter zu ermorden. Die Daten der Familie wurden aus dem Dienstcomputer einer Frankfurter Polizeiwache abgerufen. Der Drohbrief war mit NSU 2.0 unterzeichnet. Die verdächtigten Beamten, die schweigen. Gleichzeitig versieht der hessische Verfassungsschutz eine Akte, in dem es um NSU-Ermittlungen geht, mit einer Sperrfrist von 120 Jahren. Es ginge da um Dinge, die Rückschlüsse auf die Arbeitsweise zulassen, wie, wo und wann man V-Leute angeworben hatte. Diese Akten seien zu sperren für die gesamte Lebensdauer der handelnden Person und der nachfolgenden Generation. Man merkt die Botschaft des Verfassungsschutzes: Hier ist jetzt Ruhe, hier geht gar nichts mehr. Und wir merken, der rechte Terror ist real. Die Generalbundesanwaltschaft hat nun die Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachtes, dass es sich hier um rechtsterroristische Verbrechen handelt. Das alte und neue Nationalistenmorden ist keineswegs neu. Auch dass sich ihre Gewalt gegen Politikerinnen richtet, ist keineswegs neu. Also Politikerinnen, die sich explizit durch die Verteidigung einer offenen Gesellschaft auszeichnen. Dass Menschen durch einen Kopfschuss aus kürzester Distanz exekutiert werden, ist ebenfalls nicht neu. Genauso tötete auch der NSU seine Opfer. Und das zeigt, der rechte Terror ist bittere und gefährliche Realität in Deutschland. Der Mord an Walter Lübcke und die nun bekannt gewordenen Hintergründe zum Tatverdächtigen müssen eigentlich alarmieren, vielleicht auch aufrütteln. Die Frage ist nur, ob man da von der neuen Qualität rechter Gewalt sprechen kann. Ob man da nicht die bisherigen Opfer ignoriert. Bei Johannes Radke und Horaf Staudt in der Zeit hieß es beispielsweise:
In Altena wurde im November 2017 der dortige Bürgermeister niedergestochen. In Köln 2 Jahre zuvor die heutige Oberbürgermeisterin Henriette Rieker. In Bayern erschoss 2016 ein Angehöriger der Reichsbürgerszene einen SEK-Polizisten. Der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke hat noch einmal eine neue Qualität.
Vielleicht wäre es auch Zeit für eine Reflexion über die unterschiedlichen öffentlichen und medialen Wahrnehmungen, die Unterschiede, ob es sich bei den Betroffenen um Migrantinnen oder um Vertreterinnen des Staates handelt. Und man kann sich ja auch mal genauer anschauen, wie unterschiedlich die Berichterstattung ist, wenn ein AfD-Politiker wie in Bremen geschehen geschubst wird oder es sich um rechtsradikalen Mord handelt. Und man kann sich auch die Realität nochmal vergegenwärtigen, dass es dieser Tage eine Forderung nach mehr Toleranz gegenüber Rechten gibt, zum Beispiel durch den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das ist eine rhetorische wie faktische Vorbereitung einer Zusammenarbeit zwischen Konservativen und der rechtsradikalen AfD gibt. Immerhin gab es in diesen Tagen auch sehr deutliche Worte von durchaus prominenten CDU-Mitgliedern. Peter Tauber schrieb zum Beispiel in der Welt über Rechte in der eigenen Partei. Er spricht da über die sogenannte Werteunion und er sagt klar, dass er das Gespräch mit Nationalisten, mit den Rechtsradikalen ablehnt. Und Peter Tauber von der CDU attackiert auch eine einst ziemlich wichtige Parteigenossin der CDU.
Erika Steinbach, einst eine Dame mit Bildung und Stil, demonstriert diese Selbstradikalisierung jeden Tag auf Twitter. Sie ist ebenso wie die Höckes, Ottes und Weidels durch eine Sprache, die enthemmt und zur Gewalt führt, mitschuldig am Tod Walter Lübkes.
Peter Tauber ging noch weiter und rief dazu auf, den Artikel 18 des Grundgesetzes anzuwenden. Wer seine Grundrechte dafür einsetzt, Grundrechte zu zerstören, der könnte sie verlieren. Und man kann auch noch weitere Fragen stellen, wie es etwa sein kann, dass nicht alle Menschen, die wie Walter Lübcke auf rechtsradikalen Feindeslisten stehen, umfassend darüber informiert werden, über ihre Gefährdung. Dass es unerträglich ist, dass die Veröffentlichung von privaten Wohnorten und Wohndaten auf rechtsradikalen Seiten bagatellisiert wird. Es ist auch unerträglich, dass angesichts der zahlreichen Jubelbekundungen von Rechtsradikalen zum Tod von Walter Lübcke es weiterhin eine Erzählung gibt von Einzeltätern ohne strukturelle Anbindung. Und natürlich sollte es darum gehen zu benennen, dass rechter Terror nicht losgelöst existiert von politischen Debatten. Der Rohrbombenanschlag, eines der ersten Gewaltverbrechen des Tatverdächtigen, war ein Anschlag im Jahre 1993 auf eine Asylunterkunft. Damals tobte der braune Mob gegen Asylsuchende, während parallel das Grundrecht auf Asyl abgeschafft wurde. Heute eine ähnliche Dynamik. Die jüngste Asylrechtsverschärfung ist beschlossen und wir erleben, dass relevante Teile der Politik, der Nationalisten, der Ultrarechten, nicht nur entgegenkommen, sondern ihr hinterherrennen. Verantwortungslos, politisch falsch und wie wir nun einmal mehr wissen, auch lebensgefährlich für die, die das anders sehen.
Wir haben hier auf Hintergründe und Reaktionen zum Mord an Walter Lübcke geschaut, für den nun ein bekannter Neonazi stark tatverdächtig ist. Und dieser Fall wahrscheinlicher rechter Gewalt ist Anlass für eine Demonstration am Samstag in Halle. Die Gruppe NSU-Komplex Auflösen ruft zu einer Demonstration auf unter dem Motto »Kein Einzelfall, rechten Terror benennen«. Die findet am Samstag um 15 Uhr statt. Sie beginnt auf dem Marktplatz. Und wir bleiben bei rechter Gewalt und haben hier Hinweise, was tun, wenn man selber davon betroffen ist.
Du wurdest körperlich angegriffen. Du wurdest massiv bedroht. Vielleicht, weil dich die Täterinnen und Täter als politisch links, Punk, Antifa, einfach als nicht rechts oder als Mensch mit Migrationsgeschichte wahrgenommen haben, weil sie dich als Muslima oder Muslim, als Jüdin oder Juden, als queere, inter- oder Transperson, als behindert oder als sozial benachteiligt wahrgenommen haben, weil sie dich verletzen wollten. Du machst dir nach einem rechten Angriff auf deine Freundin, deinen Freund oder dein Kind Sorgen. Du würdest gern wissen, wie du jetzt am besten unterstützen kannst. Du hast als Zeugin oder als Zeuge einen mutmaßlich rechten Angriff miterlebt und hast Fragen, wie du damit am besten umgehen kannst. Du bist nicht allein. Die Online-Beratung der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt unterstützt dich. Einfach auf mobile-opferberatung.de gehen, Online-Beratung anklicken und Anfrage schreiben. Schnelle Beratung und Chats auf Deutsch und Englisch. E-Mail-Anfragen sind auch in weiteren Sprachen möglich.
Und von dem Hinweis, wohin man sich wenden kann, wenn man von rechter Gewalt betroffen ist, nun zu einem Aufruf, den das Mediennetz in Halle teilen möchte, ein Spendenaufruf für eine Familie.
Ich bin Anne vom Mediennetz. Ich freue mich, dass wir als Mediennetz hier mal wieder eine Stimme über Radio Korax bekommen können. Und ich bin heute hier in der Sendung, weil ich über eine Familie sprechen möchte oder in ihrem Namen, die wir jetzt seit mehr als einem halben Jahr begleiten. Und zwar über Familie Hurani mit Khalid und Ikram als Eltern und insgesamt mit 4 Kindern hier. Wir haben sie eigentlich kennengelernt über ihren einen 12-jährigen Sohn Amre. Und zwar ist er mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren. Und für Leute, die das vielleicht nicht kennen, ist es eine Einschränkung im Gesichtsfeld. Die Lippe und der Kiefer ist deformiert und sozusagen bereitet Probleme beim Trinken, Sprechen, bei der Mundpflege, kann Schmerzen bereiten, aber tendenziell auch einfach perspektivisch den Wachstum des Kiefers beeinträchtigen. Das war sozusagen der Kontaktpunkt, den wir zu der Familie als Mediennetz hatten, da wir uns um Gesundheitsbelange kümmern. Und Familie Hurani ist aus Palästina über verschiedenste Umwege hier schlussendlich nach Braunsbetra bei Merseburg gekommen. Auch ein sehr kleiner, abgelegener Ort. Und genau, die Familie ist vor 4 Jahren, wo das kleinste Kind gerade ein halbes Jahr alt war, los. Noch in vielleicht der glücklichen Situation, mit einem Touristenvisa nach Spanien fliegen zu können und musste vielleicht in dem Sinne nicht so einen strapaziösen Weg auf sich nehmen, doch trotzdem ist super in den Struggle gekommen, dadurch, dass sie sozusagen dann nach Spanien gekommen sind, wo sie eigentlich nicht hin wollten, aber erstmal Europa sozusagen weitergereist nach Schweden, von dort wieder nach Spanien zurückgebracht, abgeschoben und dann schlussendlich hat die Familie dort einen Aufenthaltstitel bekommen, aber nicht die entsprechende Versorgung, die sie gebraucht hätten, da sie zum einen initial auch hierher gekommen sind, um ihrem Sohn Amre mit der Einschränkung eine Operation zu ermöglichen oder Hilfe zu bekommen, weil das in Palästina so in dem Rahmen nicht möglich war, weil dort einfach ja auch kriegstechnisch und auch so Umständen geschuldet viele Sachen auch nicht möglich sind. Und auch trotz des vielleicht sicheren Titels, den sie in Spanien bekommen haben, haben sie keine gesundheitliche Leistung bekommen. Die Eltern haben keine Arbeit gefunden, sie hatten keine Wohnung und waren sozusagen wohnungslos und hatten keine Möglichkeit, sich um ihre Kinder zu versorgen und standen sogar vor dem Problem, dass die Regierung ihnen hätte die Kinder entzogen. Wäre sozusagen klar gewesen, die Eltern können sich um die Kinder nicht kümmern, was natürlich auch super absurd ist irgendwo. In diesem Sinne sind sie halt weiter nach Deutschland und hier nach Sachsen-Anhalt gekommen, in die zentrale Aufnahmestelle in Halberstadt. Und dort haben wir schlussendlich den Kontakt gefunden und haben über verschiedenste Wege versucht, sie zu unterstützen, haben sie zu Terminen begleitet. Und trotz dessen, dass sie sozusagen auch mit Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hier sind, war es super schwierig, weil so eine Operation hier auch nicht übernommen wird, sondern in deren Situation nur eine Notfallbehandlung, eine Schmerzbehandlung, weil klar ist, die Familie hat einen Titel, einen Aufenthaltstitel in Spanien, was als europäisches Land gilt und sozusagen mit gleichen Leistungen anerkannt wird wie Deutschland zum Beispiel. Demzufolge wird auch ihnen hier nur eine sehr geringfügige Leistung gewährt. trotz dessen es notwendig gewesen wäre und Amre schon hätte vor einigen Jahren operiert werden müssen, was sozusagen jetzt noch nicht passiert ist und auch viele verschiedene gegensätzliche Aussagen getroffen worden dazu, wo klar wurde, das Sozialamt will es hier nicht tragen. Die Familie ist einfach verzweifelt, wurde auch umverteilt von Halberstadt nach Braunsbetra, was auch irgendwie einen strukturellen Rassismus birgt, weil dort gibt es keine arabische Community, es gibt keine Schule, die behindertengerecht ist für Amre, es gibt keine medizinische Versorgung, da er ja auch eine sehr spezielle braucht, die es eigentlich in Sachsen-Anhalt nur hier in Halle gibt, was wiederum mit Wegen und Zugkosten und allen möglichen Sachen zu tun ist. Die Familie hat nur Gutscheine, also sozusagen Geldleistungen in Form von Sachleistungen erhalten, also eine große Anreihung von Problemen und in diesem Zusammenhang haben sie einfach für sich entschlossen, sie wollen wieder zurück, sie kommen hier nicht an, sie wollen auch nicht nach Spanien, was eigentlich ihnen jetzt bevorstehen würde, wieder nach Spanien abgeschoben zu werden. Und jetzt haben sie sich entschieden, nach Palästina zurückzukehren. Und das ist unser Anliegen, sie darin zu unterstützen, ihnen sozusagen mit diesem Spendenaufruf, der es ja hier nun sein soll, Geld zu sammeln und das ihnen mitzugeben. Da Palästina von Deutschland nicht als Staat anerkannt wird, sie als staatenlos gelten und entsprechend zwar eine tendenzielle Unterstützung kriegen bei der Heimreise, aber auch wenn so viel hier für die Heimkehr geworben wird, sie auch nicht schlussendlich überall unterstützt wird, es kein Programm gibt, in dem die Familie sozusagen wirklich zurückgehen kann nach Palästina, weil es Deutschland, also die Einreise ist halt schon sehr schwierig, weil es keinen entsprechenden Flughafen gibt, den sie sozusagen, der gefördert wird quasi. Mhm. Es gibt dort keine Starthilfe und all die ganzen Sachen. Also ist die Familie auch dort sehr auf sich gestellt und braucht natürlich auch Geld, um dann die weitere medizinische Versorgung für Amre zu gewährleisten. Und weil das ja auch unser Thema ist, medizinische Versorgung, wollen wir nochmal explizit dafür einfach versuchen, Geld zu sammeln und das der Familie mitgeben.
Seit einiger Zeit begleitet das Mediennetz in Halle diese sechsköpfige Familie, von der Anne hier gerade erzählt hat. Anne beschrieb hier, warum die Situation so zermürbend ist und dass sie sich entschlossen haben, Deutschland den Rücken zu kehren und weswegen ein Spendenaufruf die nun bleibende Möglichkeit der Solidarität darstellt. Spendendaten gibt es unter mediennetz-halle.de.
Did you get physically attacked? Did you get threatened? Perhaps the attacker thought that you are politically leftist, punk or anti-fascist. Simply non-right side. Or as a person with immigration background. Did they label you as a Muslim or Jewish or queer or as disabled person? Are you worried about a potential right-wing attack on your boyfriend, girlfriend? Would you like to know how the best way to get supported? Have you witnessed a suspect right-wing attack? Have you questioned how to handle it in the best way? You're not alone. Online consulting for victims of the right-wing violence supports you. Simply go to the mobilopferberatung.de, click on online consulting and write a request. You can get a quick advice or chat in two languages, German and English, and it's possible as well to write an email in other languages.
Hier in den Antifa-News blicken wir nun in die Sächsische Schweiz. Eigentlich ein schönes Landschafts- und Wandergebiet, aus dem jedoch linke und demokratische Kräfte vor Jahrzehnten vertrieben wurden. Seit den 90er Jahren hat sich in der Sächsischen Schweiz ein rechter Mainstream manifestiert. Neonazi-Kameradschaften wie die Skinhead Sächsische Schweiz und die NPD haben die Region politisch jahrelang rechts geprägt. Und auch wenn die Kameradschaft SSS heute verboten ist und die NPD nicht mehr an ihre Wahlerfolge anknüpfen kann, bleibt der Alltag in der Sächsischen Schweiz im Osterzgebirge rechts geprägt. Das drückt sich unter anderem in Wahlergebnissen aus. Die AfD hatte zur Bundestagswahl 2017 in der Region mit 35,5% ihr bundesweit bestes Ergebnis erzielt. Wolf von den rot-schwarzen Bergsteigerinnen aus Dresden gibt hier einen Einblick in die rechte politische Realität der Region.
Wie hoch sozusagen auch für ganz klar erkennbare nationalsozialistische Inhalte vielerorts die Akzeptanz ist. Also das schockiert regelmäßig Leute, die wir auch zu Besuch haben, wenn die das mal miterleben. Und gleichzeitig haben wir sind diese rechtsradikalen Strukturen oft so der politischste Raum, der irgendwie vorhanden ist. Also es wird oft viel in die Sphäre des Wirtschaftlichen oder Persönlichen geschoben. Es findet eigentlich relativ wenig offene politische Diskussion statt, halt auch vor dem Hintergrund, dass so eine rechte Bewegung halt relativ stark ist und auch in der Vergangenheit immer wieder ein recht militantes Potenzial gezeigt hat, auch bei Aktionen, die wir gemacht haben. Und dementsprechend auch die meisten Räume sich gar nicht zur Verfügung stellen für irgendwie zum Beispiel linkspolitische Bildungsveranstaltungen oder ähnliches. Und gleichzeitig die Politik von Freien Wählervereinigungen, Konservativen, also CDU oder auch den Tourismusvereinigungen, die viel in den Stadträten präsent sind, jetzt auf kommunaler Ebene, dass die halt eigentlich auch keinen humanistischen Diskurs in der Regel aufmachen, sondern wenn dann mal sich gegen Nazis positioniert wird, dann oft auch mit so einem O-Ton von wegen, das ist halt schlecht für den Tourismus, das untergräbt unsere eigene wirtschaftliche Basis, weil Tourismus halt eines der stärksten wirtschaftlichen Segmente in der Region ist. Und es wird da wenig allgemein darauf eingegangen, dass es sich dort einfach um menschenverachtende Ideologien handelt.
Bereits seit der Wende ist die Sächsische Schweiz von rechter Politik geprägt. Das hängt mit schließenden Kneipen und Jugendclubs zusammen. In den meisten Gemeinden wird um das Zustandekommen von echten Gemeinschaften jenseits der Familie gerungen. Und das hat zur Folge, dass NPD und JN, aber auch solche Gruppen wie die Hells Angels, die Lücken besetzten, die Stadt und Zivilgesellschaft hinterließen. Der rechte Mainstream wird durch eine breite Basis in Sportvereinen, Jugendtreffs, Feuerwehr und so weiter getragen. Wolf ist selbst in dieser Region aufgewachsen und weiß daher um die Verankerung rechter Personen in Stadt und Zivilgesellschaft.
Beispielsweise ist es so, dass Neonazis halt oder Nazis einfach auch wirtschaftlichen Faktor sind in einigen Ortschaften. Also beispielsweise in Bad Schandau ist ein sehr großes Unternehmen, was auch, würde ich sagen, jeder dort in der Region kennt. Halt geführt von einem Neonazi. Dort arbeiten mehrere Leute aus der ehemaligen Kameradschaft SSS. Und dort kommen sozusagen alle Kameradinnen auch unter, die mal einen Job brauchen. Und gleichzeitig stellt der Betrieb halt eine Menge Infrastruktur. Oft ist es so, dass eben Sportvereine sehr stark von Nazis geprägt sind, die sich dort engagieren. Das war Anfang der 2000er, als die NPD noch besser dastand, war das ein richtig strukturiertes Programm. Also ich bin auch aufgewachsen auf den Dörfern dort und mir wurde zum Beispiel ab der 4. Klasse wurde ich belegt, ich soll in einen Fußballverein und im selben Atemzug wurde mir gezeigt, wie ich Hakenkreuze male und das Hochfesselied beigebracht.
Neonazis haben also versucht, ganze Generationen in ihren Jugendclubs und Sportvereinen abzugreifen, so erzählte es hier Wolf, von den rot-schwarzen Bergsteigerinnen einer Gruppe der FAU Dresden. Die Gruppe knüpft im Übrigen mit ihrem Namen an die antifaschistische Erzählung der roten Bergsteiger an. Laut dem DDR-Mythos war dies eine Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus, die in der Grenzregion der Sächsischen Schweiz Fluchthilfe geleistet haben soll. Heute ist die Region nicht mehr antifaschistisch geprägt. Linke Kräfte und Orte wurden durch Neonazi-Gewalt bereits vor Jahrzehnten verdrängt. Und auch heute haben es die schwarz-roten Bergsteigerinnen nicht leicht, in der Region um Pirna und Bad Schandau linke Politik zu betreiben.
Früher meint dann so 90er bis Anfang der 2000er, gab es ja auch eine Reihe linke Räume noch in der Sächsischen Schweiz, auch auf den Dörfern. Zum Beispiel den Jugendclub Gorisch, der war relativ links geprägt. Der wurde dann zum Beispiel durch einen Brandanschlag abgefackelt und ersatzlos gestrichen in der Form der Trägerschaft. Und bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir letztes Jahr Anfang Juni haben wir ein Straßenfest organisiert, beispielsweise in Bad Schandau mit Infoständen, mehreren Bands und so weiter. Da war dann die Begrüßung, dass der ganze Platz, das war ein städtischer Platz im Stadtpark in Bad Schandau, wurde der ganze Platz mit Goodnight Left Side, Hakenkreuzen, 88 und so weiter in der Nacht vorher bemalt. Und wir hatten dann direkt auch eine Achterdelegation Neonazis dort mit T-Shirt, wo dann HKN, KRZ draufsteht, also Hakenkreuz, solchen Geschichten. Wir hatten eine kleine Dorfdemo als FOU im letzten August. Da war ein Potenzial von ca. 25 Neonazis da. Das waren einmal 10 Leute, die sozusagen als Block uns bedrohten und direkt fragten, ob wir sozusagen die körperliche Auseinandersetzung suchen. Und der Rest dann halt wie Satelliten um uns herum mit Autos und Moped sozusagen das ganze Dorf und auch die Nachbardörfer gecheckt haben. Das sind dann halt so die Drohszenarien, die einem entgegentreten.
Und trotz dieser Präsenz von Neonazi-Gewalt und auch aufgrund dieser Präsenz von Neonazi-Gewalt versuchen die schwarz-roten Bergsteigerinnen in der Region antifaschistisch mit Veranstaltungen zu wirken. Dazu brauchen sie immer wieder auch Räume, Doch Räume zu erhalten für eigene Veranstaltungen, das gestaltet sich als schwierig.
Erstmal gibt es insgesamt halt wenig Veranstaltungsräume, von denen, die es gibt, dann meistens zweierlei Art. Die einen sind kommunaler Basis, die kommunalen TrägerInnen ziehen sich dann natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage stellen, auf die Extremismustheorie zurück und sagen, na, mit euch wollen wir nicht, ihr seid Anarchistin. Und dann gibt es halt private Basis, Gasthöfe und so weiter, Ferienheime, wo durchaus schon einige Leute Sympathien mit uns haben, wir auch mit einigen Leuten schon sehr lange in Kontakt stehen, aber die dann sagen, das ist mir zu heiß, dass mir dann auch nach der Veranstaltung die Scheiben eingeschmissen werden oder ähnliches.
Um nicht weiterhin abhängig zu sein von kommunalen oder privaten Räumlichkeiten, die den schwarz-roten Bergsteigerinnen in der Sächsischen Schweiz nicht so einfach zur Verfügung steht, will die Gruppe nun ein eigenes Haus, ein soziokulturelles Zentrum aufbauen, ein libertäres Zentrum. Dazu gibt es ganz konkrete Pläne und die sehen vor, dass mit so einem Ort linke Jugendliche aus der Region aus der Vereinzelung geholt werden sollen und engagierte Menschen in die Sächsische Schweiz geholt werden sollen. Wolf erklärt hier die Idee hinter dem selbstorganisierten Kultur- und Veranstaltungszentrum.
Unsere Idee ist einerseits natürlich, in Dresden ist die FOU jetzt in den letzten Jahren ganz gut gewachsen und gleichzeitig haben wir natürlich einerseits den Wunsch, dass es nicht nur ein urbanes Phänomen ist, diese Basisgewerkschaftsbewegung, sondern wir wollen natürlich auch das aufs Land tragen, suchen dahingehend schon lange eben die Möglichkeit, zum Beispiel Erwerbslosenberatung, Rentnerinnenberatung, solche Sachen eben auch auf dem Land machen zu können. Das wünschen wir uns so ein bisschen von so einem libertären Zentrum, dass wir eben selber die Möglichkeit haben, die Sozialangebote, die wir schon in Dresden realisieren und auch die Bildungsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, die wir schon in Dresden realisieren, dann auch dort zu ermöglichen. Gleichzeitig haben viele von uns Lust auf Kulturarbeit. Deswegen wünschen wir uns auch da einen Raum, um zum Beispiel Konzerte ermöglichen zu können, weil das auch was ist, was in der Region ganz krass fehlt in den letzten Jahrzehnten. Dann gibt es einige Leute, die wieder oder erstmalig dorthin ziehen möchten. Und wir wollen eben auch anderen Menschen, anderen Bergsportlern, Interessierten an der Geschichte der Region, Interessierten an der Gegenwart der Region, die Möglichkeit geben, dort unterzukommen.
Das alles kann und soll es sein, das selbstorganisierte Kultur- und Veranstaltungszentrum in der Sächsischen Schweiz, aufgebaut durch die schwarz-roten Bergsteigerinnen. Sie nennen das Ganze auch AZ oder auch libertäres Zentrum. Und für dieses Zentrum gibt es bereits auch einen konkreten Ort, der in Aussicht gestellt ist. Darüber wird gerade verhandelt. Und ja, wer sich da nun gerade aufgerufen fühlt, diese Sache zu unterstützen, es gibt bald einen Förderverein, in dem man Mitglied werden kann, um dieses Zentrum zu unterstützen. Außerdem werden Gruppen gesucht, die sich da an dem Aufbau des Zentrums beteiligen wollen. Wer da noch mehr Informationen erhalten möchte oder in direkten Austausch kommen will mit den schwarz-roten BergsteigerInnen, der oder die haben die Möglichkeit, am Freitagabend, den 21. Juni, ins Conne Island in Leipzig zu gehen, denn da sind die schwarz-roten BergsteigerInnen eingeladen zu einem Vortrag unter dem Titel »Die Sächsische Schweiz braucht ein AZ«. Und genau mit dieser Forderung eines linken Ortes in der rechten Sächsischen Schweiz enden hier auch unsere Antifa-News auf Radio Korax und den anderen freien Radios. Wie immer nachzuhören auf freie-radios.net und radiokorax.de und bis zur nächsten Woche.